Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Und ich begrüße ganz herzlich diesmal Uli Kuhlke und begrüße ihn mit Aloha. Aloha, Uli Kuhlke.
Aloha, Aloha, Aloha.
Ja, so redet man unter Ukulele-Spielern, aber so redet man auch unter Leuten, die in der Südsee waren. Und du warst in der Südsee, du warst auf den Gewürzinseln, du warst sogar auf der Insel Pitcairn. Das ist die Insel, auf die sich die Meuterer von der Bounty zurückgezogen haben. Da warst du als erster deutscher Journalist zu
sehen. Ja.
Und du warst auf Yap. Auf Samoa und auf Rarotonga. Ja, und jetzt bist du wieder hier?
Ja.
Ach ja, wie schade. Wir werden über die Sehnsucht sprechen, über die Sehnsucht nach der Südsee, über das ganz große Geld, über Musik und über den Klimaschwindel. Aber zuerst wollen wir uns ein wenig einstimmen.
Here we go. One, two, three.
Also nochmal Aloha, herzlich willkommen, Uli.
Ja, hallo und Aloha, genau.
Und ja, und es ist schon lange her, dass du da warst, aber es ist dir immer noch sehr gegenwärtig.
Ja, man denkt da immer sehr gern wieder zurück. Das waren Traumreisen. Ich bin insgesamt 4-mal dort gewesen in der Region, auch teilweise ein bisschen länger, weil ich auch immer was darüber geschrieben habe. Also das war immer ein Jugendtraum von mir, da mal hinzukommen. Und als ich einmal da war, dann bin ich gleich noch ein paar Mal mehr hingefahren, weil da doch in vielen Inseln die unterschiedlichsten Geschichten darauf gewartet haben, dass man da was drüber schreibt als Journalist.
Die Geschichten haben auf dich gewartet und der Jugendtraum hat dich wann überfallen? Wie alt warst du, als du von der Südsee geträumt hast?
Also da kamen mehrere Sachen zusammen. Wenn ich mich recht erinnere, bin ich mit einem meiner Brüder und mit meiner Mutter, als ich noch in Hannover gewohnt hatte, da war ich vielleicht 7 oder 8 Jahre, mal ins Kino gegangen. Da lief der Film Südseezauber. Das war ein Film, der die Gesellschaften im Südpazifik natürlich sehr, wie soll man sagen, folkloristisch dargestellt hat, ein bisschen verklärt, aber es war eben alles sehr, sehr exotisch. Und da habe ich auch schon gedacht, Mensch, da müsstest du mal hin. Dann habe ich natürlich gemerkt, wie weit das weg ist und wie weit dann auch der Raum von der Realität weg ist, da mal so bald hinzukommen, wenn man vor allen Dingen noch so jung ist.
Ja, ja.
Und ich war immer großer Fan von Karl Barks und den Donald Duck und Dago Dagobert Duck Geschichten, Mickey Maus. Und in der Mickey Maus habe ich dann auch einmal eine Geschichte gelesen, die hieß Die Jagd nach dem goldenen Mühlsteingeld. Kann man sich denken, wenn es Geld und Jagd geht, da geht es vor allen Dingen um Dagobert, den Krösus. Und da ging es um immens große Münzen, die auf einer Insel in der Südsee zahlungsfähige Währung gewesen ist. Ich kann mich an die Geschichte nicht mehr genau erinnern, aber die hat mich jedenfalls sehr fasziniert. Und dann, das muss ich noch dazu sagen, habe ich, das war im Jahr 1987 oder so, mal gelesen von einer Insel Yap in Mikronesien, die damals auch deutsche Kolonie war vor dem Ersten Weltkrieg, und habe gelesen, dass es da Mühlsteinmünzen gibt. Also riesige Münzen, die teilweise einen halben Meter groß, aber auch bis zu 3,60 Meter im Durchmesser, kreisrund, eben wie Mühlsteine, in der Mitte mit einem großen Loch. Und da habe ich gedacht, das musst du dir mal angucken.
Wie im Märchen.
Ja, wie ein Märchen.
Wenn du sagst, du warst 8 Jahre alt, dann muss man vielleicht noch dazu sagen, du bist Jahrgang 1952.
Ja.
Und ich glaube ganz fest daran, dass diese ganz frühen Einflüsse, so albern sie vielleicht im Nachhinein sind, dass die tatsächlich wirken. Michael Schulte, den hat es in die Südsee gelockt, weil er als Kind diesen Vers nicht vergessen konnte. Der Elefant von Celebes, der hat am Arsch was Gelebes. Und er ist wirklich eines Tages nach Celebes gereist, als hätte ihn dieser Ruf da hingezogen. Du hast diesen Südseetraum schon ganz früh eingefangen und dann bist du hingereist im vergleichsweise hohen Alter.
Da war ich halb so alt ungefähr, wie ich es heute bin. Also das war 1988. Da hatten sich die Zeiten schon ein bisschen geändert. Also als ich in den 60er Jahren diesen Film gesehen hatte oder danach diese Donald Dagobert-Geschichte gelesen hatte, da war die Südsee natürlich noch viel, viel weiter weg. Man kannte schon Tahiti, irgendwie Leute, die nicht arbeiten mussten und viel Geld hatten, die sind da vielleicht schon mal hingekommen. Aber ansonsten ist man dort nicht hingefahren. Also das war eine richtige Weltreise, anders als heute. Ich hatte das große Glück, dass ich 1973, weil mein Bruder in Indonesien gearbeitet hat, da bin ich als 21-Jähriger für 3 Monate hingefahren. Das war aber auch was völlig Außergewöhnliches zu der Zeit. Also kurz und gut, die Südsee war viel weiter weg und das hat natürlich die Träume nochmal angestachelt, gerade weil es so weit weg war. Und die erste Reise, die ich dann gemacht habe, die ging dann tatsächlich nach Yap, damit ich eine kleine Geschichte schrieb, damals für den Stern, über dieses Mühlsteingeld, was das für eine Bewandtnis hatte, wo das herkam und wie die Leute damit umgegangen sind. Und das hat natürlich sehr viel Spaß gemacht
haben. Ja, die haben tatsächlich Geld gehabt aus Mühlstein oder in der Größe von Mühlstein. Wie bei Hans im Glück. Die haben so einen richtigen Mühlstein gehabt, den mussten sie aufwendig herstellen.
Nicht nur aufwendig herstellen, sondern da war auch eine große Reise mal damit verbunden. Die haben das nicht auf Yap selber, sondern in Palau, einige 100 Kilometer entfernt. Da war dieser Stein, den haben die da behauen, also haben da die Münzen rausgehauen und haben den auf dem Strand so lange hin und her geschoben, bis einigermaßen glatt war und haben dann in der Mitte ein Loch gemacht, sodass das dann tatsächlich aussah wie der Mühlstein, den wir kennen. Allerdings wollten die damit nicht irgendwie Mehl mahlen, sondern das Loch war vor allen Dingen wichtig für den Transport. Die Mühlsteine waren so schwer, dass sie nicht in ein einzelnes Kanu gepasst hätten. Das wäre dann untergegangen oder hätte zumindest so stark Schlagseite gekriegt. Nein, durch das Loch haben sie einen größeren Balken aus Holz geschoben und haben dann den beiden Enden von diesem Balken das auf einen Kanu gelegt und sind dann mit 2 Kanus zurückgesegelt oder gerudert nach Yap. Da sind natürlich sehr viele verunglückt. Wenn sie Glück hatten, ist nur der Stein untergegangen und liegt da heute auf dem Meeresboden. Müsste man mal nachschauen. Da werden wahrscheinlich auf der Strecke zwischen Yap und Palau noch Hunderte oder sogar Tausende von den Münzen liegen. Wenn sie Pech hatten, sind sie selber auch mit untergegangen. Also auf Yap hat es Zehntausende von den Münzen gegeben früher. Es gibt immer noch um die 6.000 oder 7.000, die auf dieser kleinen Insel in den Dörfern, hinter den Häusern liegen, in allen möglichen Größen. Man kann mit ihnen auch noch größere Anschaffungen machen. Also die Butter kauft man sich natürlich gegen Dollar, aber wenn man sich ein Haus kauft oder wenn man irgendwelche Dinge wieder gut machen will. Die ganze Südsee besteht ja aus wahnsinnig vielen Tabus. Also da ist sehr viel verboten und da kann man schon mal schnell was übertreten. Und das sind dann gleich große Kapitaldelikte. Und wenn man da was wieder gut machen kann, auf Yap zahlt man das eben mit den Münzen. Rai heißen die übrigens. Die werden dann nicht bewegt. Man gibt sie nicht vom einen Haus zum anderen, weil die dazu zu schwer sind. Aber jeder weiß, wem irgendwelche Münzen gehören, die irgendwo stehen. Da gibt es richtige Mühlsteinbänke, wo dann 10, 20 solche nebeneinander stehen, aufgereiht, sind malerische Bilder, die man da machen kann von den Rai-Mühlsteinmünzen auf Yap.
Ja, und du hast nicht nur den Hintergrund einer Südsee-Sehnsucht, sondern du bist auch mit dem Marxismus vertraut. Du weißt, dass der Wert des Geldes auch gleichzeitig den Wert der Arbeit repräsentiert, der da drin steckt.
Richtig.
Du bist vorgebildet durch eine gewisse linke Tradition, die du
hast.
Erinnert
mich an den Kapitalkurs von damals, ja.
Ja, du hast eine linke Vergangenheit, kann man sagen?
Das kann man sagen, ja.
Ja.
Nach dem Studium war ich froh, weil ich habe Volkswirtschaft studiert. Ich wusste gar nicht, was ich danach irgendwie hätte machen können. Ich habe auch an der FU in Berlin das Diplom gemacht. Das war jetzt sicherlich nicht die wertvollste Eintrittskarte in das große Geschäftsleben, weil das in Berlin sehr marxistisch ausgerichtet gewesen ist, das Studium. Und als ich dann nicht wusste, was ich danach machen sollte, ist zufälligerweise gerade zur selben Zeit die Taz gegründet worden.
Mhm.
Und da hatte ich dann von der Uni her auch Beziehungen zu Kollegen, die da schon bei der Taz angedockt hatten. Und dann bin ich in den Journalismus gegangen. Das kann ich mir natürlich jetzt hier nicht ersparen, den Hinweis, wenn es heißt, dass ich früher mal links gewesen bin und jetzt heute nicht mehr so links, dann muss ich natürlich doch hinweisen, dass ich genau über dieses Phänomen, das ja nicht nur mich betrifft, sondern sehr, sehr viele, die haben ähnliche Wandlungen durchgemacht. Und da habe ich jetzt gerade mit einem Kollegen ein Buch herausgegeben, wenn das Denken die Richtung ändert, warum wir nicht mehr links sind. So, das musste ich jetzt nur noch loswerden bei dem Hinweis, dass ich früher mal links war. Das Buch ist auch sehr erfolgreich und Spiegel-Bestseller geworden.
Ich muss auch mal den Hinweis loswerden, dass es ein sehr sympathisches Buch ist mit sehr gut lesbaren Texten, wo auch Monika Maron und andere dabei sind. Und gerade dein Text ist sehr persönlich gehalten. Man erfährt viel von deiner Begegnung mit Rudi Dutschke und deinem Aufenthalt in Berlin und wie du dich entwickelt hast. Dass du nicht mehr so sehr dem linken Denken zuneigst oder sagen wir mal so, dem Denken zuneigst, das in der Taz gepflegt wurde, obwohl du ursprünglich auch mit dabei warst bei der Taz, hängt nicht nur damit zusammen, dass du als Volkswirt andere Vorstellungen hattest über Ökonomie, als in der Taz stand. Du hattest auch andere Kritikpunkte. Ein Kritikpunkt war eine Kritik an dem Klimanarrativ.
Ja gut, also in der Taz bin ich bis 1990 gewesen. In meiner Taz-Zeit war das Thema Klimawandel eigentlich noch keines. Das ist
zunächst nicht, ne?
Ein absolutes Randthema damals gewesen. Das war ja noch die Zeit, wo man gedacht hat, es wird vielleicht immer kälter und wir steuern auf eine neue Eiszeit zu. Aber im Nachhinein muss ich sagen, dass da Schwerpunkte gesetzt wurden in der Taz, damals zu meiner Zeit noch wirtschaftlich, obwohl ich die Wirtschaftsberichterstattung der Taz damals selber, glaube ich, ganz gut geprägt habe. Ich war ja auch der Leiter der Wirtschaftsredaktion und habe mich da sehr stark um die Verschuldung der Dritten Welt, die damals ein großes Thema war, IWF, Weltbank, sehr stark gekümmert. Das war ja die Zeit, wo hier in Berlin 1988 der IWF-Weltbankkongress war, wo ich auch sehr stark dabei war, einen gemeinsamen Kongress zwischen Taz und Weltbank zu organisieren. Das hätte auch geklappt, weil ich ganz gute Beziehungen hatte zur Weltbank, zu dem Pressesprecher in Paris für Europa.
Du warst wirklich sehr erfahren in Sachen Geld. Du kanntest damals ja auch die Mühlsteingelder.
Ja, ganz genau. Deswegen habe ich mich davon auch angesprochen. Das hat dann nicht geklappt. Wir hatten ein bisschen Bedenken, dass uns da die Szene in Berlin ist, versalzt und wir wollten da nicht unter Polizeischutz stehen und so weiter. Also das nur ganz kurz zu dem Spektrum, was damals mich so ein bisschen vom Taz Mainstream distanziert hatte. Das Thema Klimawandel und die Südsee, das ist dann eher retrospektiv für mich deutlich geworden, weil natürlich beim Thema Klimawandel, da denken heute viele auch an die Südsee, an die schmalen Atollinseln, die vom Untergang bedroht sind. Und da werden sehr starke Narrative aufgebaut, Konferenzen, wo dann ständig gesagt wird, dass die Inseln nicht mehr lange bewohnbar sind und man sich doch jetzt sehr schnell drum kümmern muss, wo die Bewohner der Inseln dann hinziehen müssen. Das habe ich dann schnell gemerkt nach meiner Taz-Zeit oder in nicht schnell, aber in den Jahren dann, dass das sich doch sehr, sehr viel komplizierter darstellt und dass da sehr viel Unfug behauptet wird und einfach eine Hysterie erzeugt wird, die, sagen wir mal, dem Geschehen in der Südsee und auf den Atollen einfach nicht gerecht wird.
Es gab einen Karneval ohne Grenzen und da wurde vorgetragen, denn da gab es einen Sondergesandten von den Fidschi-Inseln, der tatsächlich gesagt hat, viele Inseln sind schon verloren. Und auch in der Süddeutschen stand damals, den gut 1200 Kilometer entfernten Nachbarn in Samoa hat seine Regierung sogar schon Klimaasyl angeboten. Was eigentlich erstaunlich ist, denn dort sind die Auswirkungen noch spürbarer als auf den Fidschi-Inseln. Man hat bei diesem Karneval ohne Grenzen den Untergang der Südseeinseln beschworen und dass es mit dem Anstieg des Meeresspiegels zu tun hat.
Also jetzt sind zwei Inselnamen gefallen, die die ganze Absurdität darstellen, nämlich Samoa und Fidschi. Das sind ja nun alles andere als Atollinseln, obwohl es da auch Atolle gibt. Samoa besteht ja eigentlich hauptsächlich aus zwei Inseln und Fidschi auch aus mehreren Inseln, die aber alle sehr hoch sind, die sicherlich die nächsten paar tausend Jahre nicht untergehen werden. Also das ist schon mal sehr großer Unfug, wenn man meint, dass Fidschi untergeht oder auch, dass Samoa unterginge. Davon kann überhaupt nicht die Rede sein. Das bezieht sich auf die Atolle. Davon ist ja immer die Rede. Ja, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Erstmal ist es so, die Erde bewegt sich sehr stark im Pazifik. Da gibt es gleich mehrere sogenannte Subduktionszonen. Das heißt, da verschiebt sich der Untergrund auch sehr stark. Also der Meeresboden, die Kontinentalplatten, die sacken ab. Und da geht es nicht um 3 Millimeter pro Jahr, wie der Meeresspiegel steigen soll, sondern um mehrere Zentimeter, wenn nicht sogar zweistellige Zentimeterzahlen. Da muss man sich eigentlich schon fast wundern, dass nicht allein deswegen schon Inseln untergegangen sind. Also bis jetzt gibt es keine abgesoffenen Inseln, auch schon gar nicht irgendwelche Evakuierungen. Zwei Geologen, die vor, ja, inzwischen glaube ich schon 20 Jahre oder noch etwas länger Studien veröffentlicht haben, Luftbildvergleiche aus den 50er Jahren und aus den Nullerjahren, haben ergeben, dass die Inseln, die die untersucht haben, in Polynesien, Atolle zum großen Teil aus Kiribati geschrieben, da haben die festgestellt, dass 40% der Inseln oder mehr als die Hälfte sogar sich sogar vergrößert haben,
ja, eben.
Jedenfalls nicht kleiner geworden sind. 20% sind gleich geblieben und nur 15% der Inseln sind verschwunden. Da muss man eigentlich gar nicht groß studieren, um da eine Erklärung dafür zu finden. Es ist eigentlich Schulbuchwissen, dass Atolle mit dem Meeresspiegel wachsen oder eben auch sinken. Ich habe immer mal versucht nachzugucken in meinen alten Schulbüchern, ob ich diese Grafik, ob ich das nochmal finde oder nicht. Ich habe es leider noch nicht gefunden, aber ich kann mich noch erinnern, dass wir das damals gelernt haben in der Schule, auch zu der Zeit, wo ich von der Südsee geträumt habe, habe ich gedacht, na gut, vielleicht kannst du ja mal hin und dann kannst du zugucken, wie die steigen oder sinken, diese Inseln. Ich kann mich erinnern, im Jahr 2000 war das etwa oder so, da hatte der WWF, Worldwide Fund for Nature und Pro Natura, ein riesen Coffee-Table-Buchband herausgebracht zu neuen Ufern. Mit Vorwort von Klaus Töpfer und allen möglichen, die damals Rang und Namen hatten. Ein Bildband, glaube ich, 5 Kilo schwer.
Wahrscheinlich hat man sich ein Vorbild genommen an den Mühlsteinen.
Ja, genau. Da war ich gerade bei der Zeitschrift Mare, Meereskulturzeitschrift, war ich stellvertretender Chefredakteur. Und hatte mich ja auch immer so ein bisschen um die Wissenschaft gekümmert, war ja vorher auch Wissenschaftsressortleiter in einer anderen Zeitung gewesen. So, und dann haben die mich angefragt, ich sollte doch was über die untergehenden Inseln machen. Und dann habe ich gesagt, jawohl, mache ich gerne. Und habe sehr viel rumtelefoniert und gelesen, um Beispiele zu finden dafür, wo schon die großen Evakuierungsmaßnahmen laufen würden, um das Ganze bildlich darzustellen. Ich muss sagen, ich bin einfach nicht fündig geworden. Ich habe dann auch natürlich vor allen Dingen mich bei den Umweltaktivisten, die sich auch damals schon um die Atolle gekümmert haben, überall rumgefragt. Selbst die konnten mir da nicht weiterhelfen. Ich habe dann mich so ein bisschen rumgedrückt um das Thema, habe dann ein bisschen theoretische Überlegungen angestellt, was, wie, wann, wo passieren könnte, Hochrechnungen und so weiter. Aber bin eigentlich da nicht so richtig fündig geworden. Natürlich gibt es viele Entwicklungen, die da eine Rolle spielen können. Aber Tatsache war, dass ich nichts gefunden habe, wo Inseln untergegangen wären.
Aber dennoch hält sich das hartnäckig. Es gibt sogar Klimagottesdienste die hier abgehalten werden. Da wird dann am Sonntag von Gottesdienst aus eine Direktschaltung auf die Insel Fidschi oder Tonga gemacht und irgendjemand berichtet, dass es da gerade einen furchtbaren Sturm gegeben hat, was gar nicht ungewöhnlich ist auf den Inseln. Und es wird gebetet und es wird betrauert, als würden wir diese ganze Kultur verlieren durch den Klimawandel.
Ja, das kann man natürlich nicht sagen. Die Kultur verlieren wir, zumindest ihre scharfen Konturen, die sie früher hatten. Aber da ist wohl eher die Globalisierung die Ursache, dass das der Klimawandel. Natürlich ist die Erwartung groß und es wird auch immer wieder zur Sprache gebracht, gerade bei den Klimagipfeln. Da finden dann auf einmal, ich weiß nicht, ob es in Vanuatu oder Tuvalu war, wo dann sehr plakativ das ganze Kabinett von den Staaten sich Taucherausrüstungen besorgt hat und unter Wasser eine Kabinettssitzung abgehalten hat, damit die Welt wachgerüttelt wird. Es finden alle paar Jahre irgendwelche Musterprozesse statt, wo einzelne Bewohner ein Asylrecht einklagen wollten in Australien, weil sie eben als erster Umweltflüchtling sozusagen Klimaflüchtling anerkannt werden wollen, sicher finanziert von den Aktivistengruppen, weil das nicht nur um den einen Menschen geht, der dann von Tuvalu nach Australien zieht und hoffentlich dann da kein Heimweh bekommen wird, weil natürlich seine ganzen Freunde dann noch in seiner Heimat geblieben sind, sondern es würde dann wie ein weltweiter Aufschrei wirken. Und letztlich geht es natürlich auch um Geld. Also die ganzen Appelle, unser Land geht unter, helft uns, die lassen sich natürlich auch monetarisieren. Ich habe nichts dagegen, wenn man die Länder unterstützt. Dagegen ist ja grundsätzlich nichts zu sagen. Aber da wird ein unglaublicher Etikettenschwindel betrieben. Und das ärgert mich einfach, weil da falsche Behauptungen hartnäckigst in die Welt gesetzt werden. Und alle reden es nach. Und letztlich geht es bis heute noch den Journalisten so, die nach untergegangenen Inseln suchen, wie es mir damals gegangen ist. Es sei denn, man heißt Klaas Relotius, ja. Der berühmte Spiegel-Reporter, der ja nun nachgewiesenermaßen viele Lügen verbreitet hat und wie sich hinterher herausgestellt hat, auch gar nie da gewesen ist, wo er behauptet hat, dass er war. Der hat untergegangene Inseln gefunden, aber die hat es nie gegeben.
Und auch tolle untergegangene Orte, die er deswegen so besonders gut und prominent im Spiegel veröffentlichen konnte, weil die europäische Namen hatten. Da ging es dann um Dörfer, die hießen Paris.
Paris, London und Polen, genau, werde ich nie vergessen, ja. Also, wie man ja heute weiß, ist er in Los Angeles hängen geblieben, aber er hat dann doch sehr anschauliche und unter die Haut gehende Reportagen von diesem Atoll geliefert. Da gab es drei, die so hießen, Paris, London und Polen, und da ist er hingefahren und hat sich ganz überrascht gezeigt, was, ich wollte doch hier hin mit den Leuten reden. Und dann habe er aber dann gemerkt, die gibt's alle gar nicht mehr, die sind alle schon weggezogen. Und in dem Zusammenhang hat er dann auch, und das ist schon dann wirklich sehr witzig, von einem Mann es geschrieben, das ist ein Hauptzeuge, der hat einen Namen, so ähnlich wie Tetiora, also ein passender Name. Und hatte der gute Klaas Relotius sich nicht sehr lange überlegt, wie der heißen könnte, sondern hat irgendeinen Namen genannt, den er schon öfter mal gehört hatte. Und das war einer von denen, die vorher einen Prozess angestrengt hatte oder sich einklagen wollte als Umweltflüchtling in Australien, der also viel hundert- oder tausendfach rund um die Welt gegangen ist, dieser Name. Und den hat er dann einfach genommen. Da fragt man sich natürlich, da hätte spätestens im Spiegel damals, für den er ja geschrieben hat, der Dokumentar oder Redakteur hell wach werden sollen und sagen, Moment mal, hat der zufällig denselben Namen wie der oder was ist denn da los? Gut, das war ja alles erstunken und erlogen, was er da geschrieben hat. Deswegen hat es auch diesen Namen da in dem Zusammenhang gar nicht gegeben. Aber das war eben auch einer von den Warnsignalen, die man hätte wahrnehmen müssen. Also diese Reportage, das war eine der letzten, die ja Klaas Relotius geschrieben hatte, bevor seine umfassende Lügengebäude aufgeflogen ist. Und da hat sich dann sehr schnell danach diese vom Spiegel eingesetzte Kommission darum gekümmert, wie das alles entstehen konnte. Und diese Kommission, da muss man dann allerdings auch sagen, die ist sozusagen zumindest von der Idee, die Klaas Relotius transportieren wollte, offensichtlich auch eingefangen gewesen. Denn die haben gesagt, ja, London Und Paris, zwei von den drei Motus, diese Atollteile, sind nicht mehr bewohnt, aber die waren auch schon die ganze Zeit lang nicht bewohnt. Da sind die Leute weggezogen aus irgendwelchen anderen Gründen. Das hat aber mit dem Meerwasser nichts zu tun. Nur eine dieser drei Landteile sei jetzt inzwischen auch verschwunden oder sei evakuiert worden. Also so hat die Kommission das dargestellt, aus Klimagründen. Aber selbst das stimmt überhaupt nicht. Das ist einfach nicht wahr. Da gibt es Berichte von Leuten, die da gewesen sind. Das ist schon für viel längerer Zeit evakuiert worden, weil da einfach kein Ankerplatz war. Also deswegen wollte da keiner mehr wohnen. Also das hat alles mit dem Klima nichts zu tun. Die Inseln sind alle nach wie vor in derselben Höhe, wie sie vorher gewesen sind oder sogar noch höher und größer geworden, wie man von den beiden Geologen Kench und Webb heißen die übrigens, wer nachlesen will, wenn man die beiden Namen Kench, K-E-N-C-H und Webb, W-E-B-B, das ist breit diskutiert. Im Internet kann sich jeder einlesen. Also jedenfalls, wenn man den beiden glauben muss, weil die haben das ja alles dokumentiert durch Luftbilder, Vergleiche über 50 Jahre, dann weiß man, da ist nichts dran, dass da die Atolle untergehen.
Ja, aber ich kann den Spiegel auf keinen Fall entschuldigen. Der Spiegel hat damals geschrieben, uns ist das Schlimmste passiert, was einem Nachrichtenmagazin zustoßen kann, als hätte sie plötzlich einen Blitz getroffen oder als wären sie völlig unschuldig. Ja. Plötzlich ist irgendwas passiert. Sie haben diese Passivformulierung gewählt, uns ist etwas passiert, ja. Und sie unterschlagen dabei, dass sie selber aktiv das Umfeld geschaffen haben für solche Lügen, wie Bellotius sie nachher auftragsgemäß geliefert hat. Sie haben selber dafür gesorgt, dass diese Stimmung entsteht, dass man bloß noch einen Beleg brauchte, jemanden, der hingefahren ist, um zu zeigen, dass das stimmt. Denn der Spiegel hatte schon, und zwar im Jahre 1986, auf seinem Cover ein Bild gebracht vom Kölner Dom, das schon bis zum Dach unter Wasser stand. Das heißt, die haben diese Unterwasserwelt-Horrorvision in die Welt gesetzt. Man muss sich das vorstellen, wenn so ein Spiegelcover erscheint, das ist, als hätten sie die Lizenz, überall Plakate zu kleben. Und das Bild sagt ja mehr als 1000 Worte, mehr als 100.000 Worte. Dieses Spiegelcover, das ist das verlogene Narrativ. Das ist die verlogene Voraussetzung, die sie damit geschaffen haben.
Das stimmt sicherlich, natürlich. Und gibt sicherlich auch den Leuten recht, die den Spiegel schon immer als, sagen wir mal, Magazinform der Bild-Zeitung ansehen. Ich würde sagen, so ein Cover ist auch mal erlaubt, wenn man damit wiedergeben will, dass irgendein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlergruppe der Meinung ist, dass das so passieren wird. Man kann das ja so darstellen und sagen, die und die haben das jetzt rausgefunden, haben das irgendwie weiter hochgerechnet und das könnte dann so sein. Ja, das ist einfach ganz klar. Natürlich, um die Auflagenzahlen oder heute sagt man Klickraten zu erhöhen, das macht ja nun die Bild-Zeitung auch sehr häufig. Aber die Frage ist, wie durchgehend man solches Narrativ dann weiter versucht, unter die Leute zu bringen. Ist das jetzt ein Stück, um darzustellen, was jetzt neuerdings in der Diskussion ist? Oder ist das eine Geschichte, mit der ich Propaganda machen will? Und es ist völlig richtig, wenn man sagt, beim Spiegel hat sich dann hinterher nach und nach herausgestellt, dass das eben doch dieser Basso Continuo des Weltuntergangs geschürt wird. Und das hat sich beim Spiegel bis hinein in die Aufarbeitung des Relotius-Skandals auch weiter realisiert. Also Relotius hat einfach zu gut reingepasst in das Spiegel-Narrativ, als dass man da irgendwie hellhörig geworden ist. Also dieser Name von dem einen Protagonisten, von dem ich gerade gesprochen habe, ist ja nur ein Teil. Da haben so viele Dinge nicht gestimmt bei Relotius. Jeder, der nur einmal in der Südsee war und mit offenen Augen da rumgelaufen ist, der hätte das erkannt. Also jeder Dokumentar hätte da sehen müssen. Da werden zum Beispiel Mangrovenwälder in den Atollen von Kiribati eine Rolle zugespielt, die da gar nicht spielen. Die Mangroven oder da sind auf einmal riesen Betonwände tauchen da auf, die überspült wurden und so weiter. Also da haben sie nicht aufgepasst oder wollten nicht aufpassen. Man kann ja über diese Dinge sehr differenziert sprechen. Es sind ja Erscheinungen, die tatsächlich auch eintreten. Zum Beispiel ist es ja nicht unbedingt immer so, dass gleich die Atolle untergehen. Was wohl ein Fakt ist, ist ganz klar, also die Atolle sind ja ein sehr empfindliches Ökosystem, die nur eine begrenzte Anzahl von Menschen überhaupt aufnehmen können oder ernähren können. Gut, die Leute ernähren sich hauptsächlich vom Fisch und haben da keine großen Schweinefarmen oder Rinderzüchtanlagen, sondern fahren für ihre Ernährung aufs Meer. Vor allen Dingen aber ist es auch die Süßwasserkapazitäten dieser Atolle, die sind sehr begrenzt. Die sind eben von der Menge des Regenwassers abhängig. Und es hat sich gezeigt bei vielen Atollen, dass die Quellen dort versalzen. Viele führen das darauf zurück, dass da sozusagen das Salzwasser überhand nimmt und die Inseln nach und nach überspült werden. Bei Lichte betrachtet ist es aber wohl eher so, dass das Bevölkerungswachstum zumindest in den 70er und 80er Jahren auf den Südseeinseln mit die höchsten Raten überhaupt hatten nach Afrika. Das heißt, die Tragfähigkeit, wie es ja die UN ausdrückt, für die jeweiligen einzelnen Länder, die Tragfähigkeit der Südsee-Atolle, die ist sehr begrenzt. Und wenn man jetzt immer mehr Wasser entnimmt zum Beispiel, der Anteil des Süßwassers wird dadurch geringer, nicht weil jetzt irgendwie das andauernd vom Salzwasser überspült wird. Und das spielt wirklich eine große Rolle. Heute ist es schon so, dass die Fruchtbarkeitsrate, Fertilitätsrate sozusagen auf den Südseeinseln ist nach wie vor sehr hoch. Bevölkerungswachstum nicht mehr so sehr hoch, weil sehr viele, weil die Welt nun einfach zusammenrückt, auswandern nach Neuseeland oder nach Australien oder sonst wohin. Aber das Bevölkerungswachstum ist nach wie vor da. Und das ist für die Atolle zumindest nach wie vor ein großes Problem. Und darum geht es ja.
Und das war schon immer ein Problem, habe ich den Eindruck, weil die Inseln, so paradiesisch sie sein mögen, es gibt sogar Busse, die heißen Return to Paradise, als wäre das eine feste Adresse, dass diese Inseln gar nicht so paradiesisch sind, weil sie ganz schnell überbevölkert sind. Die Inseln sind zu klein, sodass die Polynesier schon immer ausgewandert sind. Die sind schon immer ausgeschwärmt. Die sind ausgeschwärmt bis hin nach Madagaskar, wenn man sich das mal auf dem Globus ansieht. Mhm. Die sind ausgeschwärmt, 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 als würden die Inseln überlaufen. So waren die immer schon große Seefahrer, weil sie weg wollten von den Inseln.
Das kann man sagen, ja. Das gehört auch zu den Faszinosum Südsee dazu. 1500 vor Christus, also jetzt inzwischen 3.500 Jahre her, sind die Inseln schon besiedelt worden. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Gut, es ist sicherlich, sind nicht alle da angekommen, wo sie hin wollten, und die wenigsten wussten wahrscheinlich auch überhaupt, wo sie hin wollten. Also kurz und gut gesagt, also es ist schon sehr faszinierend, was die für Weltreisen und Seereisen da gemacht haben, wie das da besiedelt wurde. Ja, das sind alles Entfernungen, die kann man sich gar nicht vorstellen. Also der Staat Kiribati zum Beispiel, von dem ich jetzt schon häufiger gesprochen habe, Kiribati geschrieben, wie gesagt, der ist von den Grenzen seines Hoheitsgebietes, von der Ausdehnung, liegt er zwischen Indien und Australien. Aber die Landfläche, die macht nur etwa 800 Quadratkilometer aus insgesamt. Also mehr ist das nicht.
Also diese wenigen 800 Quadratkilometer sind verteilt auf so eine große Fläche.
Ja, genau.
Die so groß ist, dass es Indien entsprechen würde.
Ungefähr. Es geht um die fünfte und sechste Stelle in der Größe der Ausdehnung des Hoheitsgebietes.
Und das Hoheitsgebiet ist zum größten Teil Wasser.
Ja, ja, das wollte ich damit sagen, ganz genau. Ja, Kiribati, sie sind so groß, dass sie sich beim Jahr 1000 Wende, damit sie die ersten waren, die die feiern konnten, haben sie sogar die Datumsgrenze in ihrem Hoheitsgebiet verschoben, sodass sie die ersten waren, die 0 Uhr feiern konnten.
Das war der König von Tonga, der die Datumsgrenze verschoben hat, um als erster das neue Jahrtausend zu begrüßen.
I'm speaking to you from very close to the dateline where the millennium will first occur.
Da fällt mir auch ein, dass es eine gewisse Ernüchterung gegeben hat zwischen meinen Südseeträumen als Kind und den tatsächlichen realisierten Erfahrungen als Südseereisender. Auf so einem Atoll will ich eigentlich auch nicht unbedingt leben. Ich würde die auch nicht als das große Paradies bezeichnen. Es gibt ja im Südpazifik hohe Inseln, wie zum Beispiel Fidschi, das Hawaii natürlich auch, Samoa.
Naja, aber die Erhebungen sind nicht sehr hoch. Das sind nur so,
das sind schon
300 Meter oder
ja,
so.
Ja, 300, 400 Meter. Mhm. Ja, ja, Fidschi ist schon ziemlich hoch. Samoa vielleicht nicht ganz so hoch, stimmt. Aber auf jeden Fall genug, dass da es nicht sofort überspült wird. Vor allen Dingen, was ich sagen will damit ist, das sind Landmassen. Das sind eben Berge, wo man Felder, Gärten, irgendwelche Viehzucht betreiben kann, wo man von einer Landschaft reden kann. Das ist was völlig anderes als diese Atollringe, auch wenn die hier als Inbegriff des Paradieses angesehen werden. Wenn man mal auf so einem Atoll war, fällt mir jetzt ein, die Perltaucherinsel Penrhyn bei den Cook Islands, wo ich mal ein paar Wochen war. Das sind kreisrunde Landstriche mit einer Lagune in der Mitte. Die sind nur ein paar hundert Meter breit und die bestehen hauptsächlich aus Korallen. Kies. Die Erde ist nicht besonders fruchtbar. Da wachsen natürlich Palmen und eine Fauna, die sich auch reproduzieren kann. Aber das ist alles andere als ein paradiesisches Idyll.
Es gibt das aber wunderschöne Luftaufnahmen.
Ja, ja, natürlich.
Sieht sehr schön aus mit diesem Türkis und dem
das
Blau.
Türkis, Photoshop kann man heute alles natürlich auch mit KI dann nochmal betonen. Natürlich, da wird einem was vorgemacht. Aber ich möchte nicht unbedingt nochmal 2 Wochen auf Penrhyn Island verbringen wollen. Ganz abgesehen davon, dass es damals große Probleme beim Rückflug gegeben hat und da ist man auf so einer entfernten Insel natürlich völlig aufgeschmissen. Das ist alles andere als das Paradies. Also da fahre ich doch lieber nach Tahiti. Tahiti hat schon sehr hohe Berge, muss ich sagen. Also das geht mehr als nur 100-200 Meter hoch. Und das macht ja auch die Landschaft aus und die ganzen Fantasien, die man da entwickeln kann, dass da irgendwelche Piraten seit 100 Jahren leben und so weiter.
Die Landschaft ist dann kulissenhaft.
Ja,
diese
richtig.
Berge, die so hochragen.
Ja, das ist eben was ganz anderes als die so legendär klingenden Atolle. Cook Islands zum Beispiel, das ist nicht so hoch, vielleicht 200, 300 Meter hoch. Die Hauptinsel Rarotonga, da könnte ich mir vorstellen zu leben. Ja.
Oder in Papeete.
In Papeete auch, ja. Naja gut, also Papeete, das war, als ich da war, da habe ich schon gemerkt, das ist ja französische Kolonie nach wie vor noch. Und die Franzosen, die sind ja da sehr mit ihrer Kultur hintragen, sehr weit fortgeschritten. Und da war mir schon allein damals das Bier zu teuer.
Da war dir das Bier zu teuer. War es nicht so wie in Hawaii? In Hawaii gibt es ja gar kein Bier.
Ja, das stimmt. Ja.
Es gibt kein Bier auf Hawaii, es gibt kein Bier. Drum fahr ich nicht nach Hawaii, drum bleib ich hier. Es ist so heiß auf Hawaii, kein kühler Fleck. Und nur vom Hula Hula geht der Durst nicht weg.
Ja, stimmt. Papeete hat sehr stark einen verwässerten Eindruck gemacht. Also verwässert insofern, dass es gar keinen richtigen Charakter hatte. So ein Touristenort, französisch,
ja.
Der Südsee-Flair, den findet man an anderen Orten stärker.
Ja, unbedingt, ja, ja. Also ich weiß nicht, wie es in Tahiti insgesamt ist. Das ist, damals war es zumindest so, heute hat es vielleicht woanders auch angeglichen, aber damals war das natürlich First-Class-Tourismus. Da war es ja auch noch viel aufwendiger und auch teurer, da hinzufliegen. Heute ist das ja irgendwie alles ein bisschen relativiert.
Ja, Papeete sind die großen Kreuzfahrtschiffe.
Ja, das wird ja, weiß ich nicht, ob es eingeflogen wird oder in großen Frachtern ankommt, aber da kommt ja alles aus Frankreich, das Bier, auch das Perrier, Wasser, alles ist da aus Frankreich. Das finde ich schon ein bisschen übertrieben. Also.
Aber ein wenig von deiner Südseeromantik, von deinem Südseetraum hast du doch gefunden. Wenn es nicht gerade auf Papeete, aber vielleicht auf Rarotonga, auf den Cook Islands, gab es nicht doch etwas, wo du gesagt hast, hier hat sich der Südseetraum vielleicht nicht gerade erfüllt, aber ist dieser Erfüllung nahegekommen?
Ja, durchaus. Auf mehreren Inseln war das so. Am ehesten. Ich meine, gut, ich bin ja inzwischen auch ein bisschen bequem geworden, auch älter. Und ich möchte nicht so wie einzelne Leute das mal gemacht haben, sich dann ganz alleine auf ein Atoll zurückziehen und da ein Jahr oder zwei, drei Jahre zu leben, ganz alleine, und ab und zu kommt jemand, der nach dem Rechten sieht und dann fährt er wieder weg. Das würde ich also zumal in meinem Alter nicht mehr machen wollen.
Nee, die Atolle sind schon, nicht deine erste Wahl.
Ja, das nein, ich schon gemerkt, ja. Und ich bin dann schon ein bisschen erpicht auch auf mein Bier. Und
zum Beispiel Wailima-Bier aus Samoa.
Ja, Wailima-Bier aus Samoa oder auch auf Cook Islands. Da komme ich dann doch immer wieder zurück. Auf Rarotonga, Cook Islands, das hat mir sehr angetan. Da könnte ich mir das durchaus vorstellen. Das ist so eine Mischung aus westlicher Zivilisation, wenn man so will. Also die haben ja sehr viel mit Neuseeland, stehen die in Kontakt wirtschaftlich und auch politisch, auch was die Konsumkultur angeht. Und haben aber trotzdem gleichzeitig sehr schöne Südsee-Nischen. Auch das Meer ist wunderschön. Man kann da auch schwimmen. Oftmals ist es ja auch so, dass man gar nicht richtig schwimmen kann in den Atollen, zumal. Also innerhalb der Lagune ist das Wasser ja teilweise extrem flach. Da
muss man nur ein Fußbad machen.
Ja, aber mehr auch nicht, genau. Ja, das wäre schon für mich so ein bisschen das...
Die Cook Islands.
Cook Islands, ja. Ich war allerdings nicht überall. Also weiß nicht, vielleicht ist es auf dem Marquesas auch sehr schön. Allerdings eben auch im französischen Bereich, sodass das da vielleicht schon ein bisschen zu sehr französisiert ist. Ja, gut, andere fühlen sich auf Hawaii besonders wohl, aber das ist mir dann schon zu amerikanisch. Also Cook Islands, Rarotonga, das ist was.
Ja, da kann man Motorrad fahren, aber es wird einem auch eine Blumenkette umgehängt, wenn man ankommt als Reisender,
ja.
Und es wird ein bisschen was vorgetanzt.
Kann ich mich auch noch erinnern. Die Musik ist natürlich sowieso das, was mich am meisten fasziniert hat. Auf Rarotonga bin ich immer abends in die Banana Court Bar gegangen, alter Gerichtshof, deswegen der Name Court. Ich weiß nicht, ob das Gericht auch Bananengericht hieß, glaube ich nicht. Jedenfalls, da war dann auch immer Konzert und Tanz abends, da haben die dann ihre Schlitztrommeln gehabt, also solche runden Baumstämme, die sie da auf dem Gestell getan haben, wo ein Schlitz drin war, damit Klang entstehen konnte, und da haben sie dann immer da drauf gehauen. Und die können ja alle wunderschön singen. Das ist wirklich irre. Es ist ein Ohrenschmaus, wo einem fast die Tränen kommen. Das ist schon wirklich verrückt. Die Musik macht da schon eine Menge aus.
In Samoa ist es vor allen Dingen auch christlicher Gesang.
Das auch. Kirchengesang, ja, wenn man nicht bis zum Abend warten will, dass in der Bar gesungen wird, dann kann man auch morgens schon in die Kirche gehen und wird da, was die Musik angeht, sehr, sehr, sehr zufriedengestellt. Das ist einfach beeindruckend. Da kommen alle möglichen Emotionen hoch, wenn man das mit unserem Kirchengesang vergleicht, der ja manchmal auch sehr schön ist, aber das ist da nochmal eine ganz andere Dimension. Also das habe ich auch erlebt, vor allen Dingen auch Pitcairn. Da war es fast ausschließlich der Kirchengesang, der so eine Rolle gespielt hat, weil die Kirche da natürlich eine ganz besondere Rolle gespielt hat.
Also ein bisschen was konntest du dir von dem Traum erhalten? Du machst dir keine Sorgen, dass die Südseeinseln im Meer versinken. Du hast ja sogar beobachtet, dass die neuen Häuser in Samoa direkt an der Küste gebaut werden.
Ja, das habe ich noch vorhin vergessen. Ja, genau. Also das ist schon beeindruckend. Gut, Samoa ist jetzt nicht das Land, was am meisten trommelt und Geld haben will dafür, dass es untergeht angeblich. Aber es ist schon bemerkenswert. Ich meine, dass die Staatsbank von Samoa, auf jeden Fall ein offizielles Gebäude, sehr nah am Strand gebaut wurde. Und das ist für mich ein Signal, dass ich mir jetzt nicht mehr Sorgen machen muss über den Meeresspiegelanstieg als die Leute vor Ort selber, die so nah am Wasser bauen. Ja. Also das findet tatsächlich statt und nicht nur da, sondern auch anderswo. Auch auf den so hyperempfindlichen Atollen. Wenn da jemand ein Haus bauen will, dann begradigt er seinen Boden und nimmt dann da auch einiges von irgendwelchen Erhebungen weg. Da wird auch mit dem Boden oft Schindluder getrieben, beziehungsweise wird derart umgegangen, dass man merkt, dass die Leute selber jetzt nicht unbedingt davor Angst haben, dass die Insel im Meer versinkt.
Ja, Samoa war ja deutsche Kolonie, aber man kann annehmen, dass das jetzt inzwischen keine Spiegelleser mehr sind und nicht das Cover vom Spiegel in Erinnerung haben und deswegen keine Angst haben, ihre neuen Häuser direkt am Meer zu bauen.
Nein, also ich würde nach meiner Erfahrung sogar vermuten, dass die bei solchen Spiegeltiteln eher zornig werden, dass man hier im Westen meint, dass es diese Länder bald nicht mehr gibt. Das ist jetzt nur vom Gefühl her, dass ich sagen würde, wer genießt es oder verspürt Genugtuung, wenn er mitkriegt, dass am anderen Ende der Welt Leute behaupten, dass mein eigenes Land untergeht. Wie gesagt, teilweise geht es da um Geld, wenn man solche Behauptungen oder solche Narrative aufrechterhalten will, ja, teilweise eben auch, um im Gespräch zu bleiben.
Ja, wir bleiben auch im Gespräch. Ich bin froh, dass du noch ein bisschen was erhalten konntest von deinem Südseetraum. Das kannst du vielleicht noch mal zum Schluss bestätigen, dass du doch noch ein wenig von dieser Sehnsucht noch bis ins Alter hinein gerettet hast und vielleicht nicht morgen wieder hinfahren willst, aber den Gedanken noch nicht ganz aufgegeben hast, doch mal wieder hinzufahren. Kannst du kurz noch Ja sagen?
Ja, also wenn wir jetzt noch länger reden, dann muss ich gleich hinfahren. Also ja. Ich merke schon, dass da sehr viel wieder zurückkommt von dem, was ich damals gefühlt habe. Oft ist ja so, dass diese Träume dann irgendwie so ein bisschen verschwimmen und verblassen, wenn man dann mal tatsächlich da gewesen ist im Land seiner Sehnsucht. Aber in der Südsee, ja, teilweise war es so, teilweise eben auch nicht. Inzwischen kenne ich diese Erdenhälfte einigermaßen, beileibe nicht alles und auch nicht das meiste davon, aber zumindest, dass ich jetzt ein bisschen besser wüsste, wo ich hinfahren müsste. Also klar, ja, doch. Also
Doch, ja.
Der Traum ist nach wie vor da und vielleicht fahre ich doch nochmal hin. Es dauert nur leider sehr lange.
Ja, lieber Uli Kuhlke, ich danke dir sehr für dieses Gespräch und für mich hast du auch wieder einiges zurückgebracht von meinem Südseetraum. Schönen Dank, Uli.
Gern geschehen, ja.
Das war die Sendung Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Eine Sendung in dieser Art gibt es auf Kontrafunk an jedem Donnerstag frisch um 20 und um 23 Uhr und in der Wiederholung am Freitag um 11 und um 16 Uhr jeweils nach den Nachrichten. Die Sendungen werden außerdem als Podcast zur Verfügung gestellt, sodass Sie die nachhören können, wenn Sie sich gerade Zeit dafür nehmen wollen. So können Sie Ihren Sendetermin diesseits und jenseits der Datumsgrenze selber wählen und können noch einmal zurückreisen und sich die vergangenen Sendungen noch einmal zu Gemüte führen. Ich versuche, meine Gespräche so zu halten, dass die Blüten nicht verblühen und dass man die Folgen auch morgen, übermorgen und sogar noch später anhören kann, als wären sie immer noch frisch. Vielleicht mögen Sie das Gespräch nachhören, das ich mit dem Bürgermeister von Coswig-Anhalt, mit Axel Klaus, geführt habe, der von dem kleinen Städtchen Coswig aus einen heißen Draht ins ferne Honolulu unterhält, weil für den berühmten Heinrich Berger aus Coswig, von dem Sie wahrscheinlich noch nie gehört haben, eine Gedenkstätte auf Hawaii errichtet wurde, von der aus in besonderen Gedenktagen Grüße zurück nach Coswig geschickt werden, das, wie Annalena Baerbock vermutlich sagen würde, viele hunderttausend Kilometer entfernt ist. Heinrich Berger hat die preußische Militärmusik in die Südsee exportiert, er hat das Musikleben auf Hawaii gepflegt und die Nationalhymne komponiert. Man nennt ihn daher auch den Beethoven der Südsee. Und so heißt auch die Sendung Axel Klaus, Heinrich Berger, der Beethoven der Südsee. Heinrich Berger ist auf Briefmarken verewigt und wird in einer Erzählung von Stevenson sogar namentlich erwähnt. Seine bekannteste Komposition ist Aloha Oe, die wir gleich zu Anfang dieser Südsee-Sendung gehört haben und mit der die Sendung auch ausklingen wird. Ich habe diesmal mit Uli Kuhlke gesprochen, der als schwärmerischer Journalist, Biertrinker und Musikliebhaber die Südsee bereist hat und uns Erzählungen, die da auf ihn gewartet hatten, von seinen Reisen mitgebracht hat. Man findet seine Berichte auf seinem Blog Donner und Doria sowie im Archiv der Achse des Guten. Auch auf der Achse werden, wie beim Kontrafunk, die Beiträge aufbewahrt und archiviert. Er hat auf das von ihm zusammen mit Reinhard Mohr herausgegebene Buch »Wenn das Denken die Richtung ändert, warum wir nicht mehr links sind« hingewiesen und das möchte ich bei der Gelegenheit ebenfalls tun. Es ist ein sehr empfehlenswertes Buch. Es enthält Beiträge unter anderem von Hendrik M. Broder, Matthias Brotkorb, Monika Gruber, Harald Martenstein, Andreas Rebers und Peter Schneider. Vielleicht hat es Uli Kuhlke gut getan, dass er bei seinen Reisen in die Südsee mehrmals die Datumsgrenze überschreiten musste. Das ermöglicht einen distanzierten Blick. Man tritt aus dem Zeitenverlauf des unbarmherzigen Kalenders, der einen ansonsten atemlos auf Trab hält, heraus und merkt, dass die Erde tatsächlich rund ist und dass sie viel größer ist, als wir uns das vorstellen können. Man lernt auch, die Dinge mit Humor zu betrachten. Es bleibt einem gar nichts anderes übrig. Auch wir haben Grüße von der Datumsgrenze gehört. Der König von Tonga, Taufa Ahau Tupou IV., hatte mit brüchiger Stimme den Startschuss für das neue Jahrtausend gegeben. Dass er sich als eine Epoche des Friedens wünscht, möge sein Wunsch in Erfüllung gehen, auch wenn wir davon zurzeit noch einige hunderttausend Kilometer entfernt sind. Ich empfehle die Texte von Uli Kuhlke über die Südsee für alle, die sehnsuchtsvoll daheim geblieben sind und schon länger mal dahin reisen wollten und für die, die noch aufbrechen werden. Ich empfehle auch die ergreifende Musik. Und ansonsten lautet meine Empfehlung, was die Südsee betrifft, nichts wie hin. Damit verabschiede ich mich. Herzlich, Ihr Bernhard Lassahn.